Herzlich willkommen zum Covid-19 Business Challenge Podcast, eine Initiative der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Heute spricht Manager Lounge Präsident Jürgen Siegemund mit Dr. Manuel Vermeer. Er ist Sinologe, Strategieberater und Keynote Speaker und er gibt eine profunde Einschätzung zu den Auswirkungen von Covid-19 in Indien.
Herzlich willkommen, Dr. Manuel Vermeer, zu unserem zweiten Manager Lounge Podcast rund um das Thema China, Indien, Quo Vadis Europa. Im ersten Teil haben wir uns mit China beschäftigt. Heute sehen wir uns Indien näher an. Beginnen wir mit dem aktuellen, der Corona-Pandemie. Der Lockdown Indiens hat die Arbeitslosenzahlen innerhalb weniger Tage in die Höhe schießen lassen, weil 90% aller Inder in informellen Arbeitsverhältnissen arbeiten. Ist Indien durch genau diese Struktur des Arbeitsmarktes gegenüber China vielleicht sogar ein Vorteil?
Der hohe Anteil informell arbeitender Inder hat zunächst den Nachteil mangelnder Absicherung, also im Falle von Krankheit oder wie jetzt auch Arbeitslosigkeit. Das heißt, dass viele jetzt schlicht nichts zu essen haben und sterben werden. Sie versuchen, zu ihren Familien aufs Land zu gelangen, was verboten ist, und auch nach Corona stehen ihnen kaum Hilfen zu. Beziehungsweise das, was der Staat anbietet, wird in den meisten Fällen den Empfänger gar nicht erreichen. Die Inder, die als Angestellte zum Beispiel in ausländischen Firmen arbeiten, also angemeldet sind, bekommen dagegen trotz Produktionsstillstand ihre Löhne weiterhin ausgezahlt, hat Premier Modi so angeordnet, sodass es ihnen besser geht. Ich sehe deshalb den hohen Anteil informell arbeitender Menschen in Indien, gerade in Zeiten großer Not wie jetzt, als weiteren Nachteil Indiens, nicht als Vorteil. Wenn die Wirtschaft wieder hochfährt, dann können diese informell Arbeitenden ihre Dienstleistungen wieder schneller anbieten. Aber auch eben nur, wenn sie die Krise wirtschaftlich und, das muss man Ihnen leider dazu sagen, auch physisch überleben.
Da stellt sich mir die Frage, Herr Dr. Vermeer, des demografischen Faktors. Kann Indien den demografischen Vorteil einer jüngeren Generation gegenüber China, das von 1980 bis 2015 über eine ganze Generation hinweg die Ein-Kind-Politik umsetzte, wirtschaftlich nutzen?
Das ist tatsächlich ein Vorteil Indiens, die demografische Dividende, wie sie immer so schön genannt wird. Wir haben über 500 Millionen Menschen in Indien, die sind unter 25 Jahre alt. Die möchten alle erst noch Kinder bekommen und reich werden. China dagegen überaltert, ebenso wie Deutschland, und verliert schon jetzt jährlich 2 Millionen Menschen in der Workforce, also der arbeitenden Bevölkerung, ab 2025 wahrscheinlich um die 8 Millionen jährlich. Also wenn es Indien gelingt, diese jungen Menschen auch auszubilden, dann hat Indien da ein Asset, das wirklich einen bedeutenden Vorteil darstellt. Gelingt es nicht, dann ist die Tatsache, dass Hunderte von Millionen junger Menschen keine Jobs haben, natürlich kein Vorteil, sondern im Gegenteil eine weitere riesige Belastung. Indien muss seine Jugend bilden. Das muss das Primat der Politik sein. Und da hilft die Digitalisierung, wie wir sie jetzt gerade erleben, natürlich extrem. Und Inder sind bekanntlich sehr affin.
Dankeschön. Machen wir mal einen Schwenk zur Religion, Herr Dr. Vermeer. Die religiösen Gegensätze in Indien werden immer wieder durch Übergriffe der hinduistischen Mehrheit auf andere Religionsgemeinschaften deutlich. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben diese Spannungen? Immerhin sind 20% der Bevölkerung nicht hinduistischen Glaubens.
Ja, diese Übergriffe, die inzwischen auch im Übrigen echte Angriffe sind, beziehen sich aber inzwischen fast ausschließlich auf Muslime. Das sind 180 Millionen Menschen in Indien, also 13% der Bevölkerung. Wir sehen keine Probleme mit Sikhs, mit Jains, mit Parsen und so weiter. Hintergrund der zunehmenden Aggressivität gegen Muslimen ist die Partei des Premiers, die BJP, und deren Basisorganisation. Die heißen RSS. Das ist eine hindu-nationalistische, stark rechtsgerichtete Organisation, in der auch Modi sozialisiert wurde und der er deshalb auch seinen Aufstieg verdankt. Insofern muss er deren Interessen auch bedienen. Aber in Summe sind die wirtschaftlichen Auswirkungen derzeit noch nicht relevant. Es ist eher die Angst der Bevölkerung vor weiterer Spaltung, die deutlich zunimmt. Modi wurde vom Time Magazine ja auch als der große Spalter, der Great Divider, bezeichnet. Und das ist mittelfristig tatsächlich gefährlich für Indien. Indien hat sich immer als säkular gesehen und als Melting Pot vieler Religionen, die friedlich miteinander leben. Ich selbst war gerade im Februar in Bombay, meine Mutter stammt von dort. Und ich lief dann vom jüdischen in das muslimische Viertel, in eine christliche Kirche, habe noch einen hinduistischen Tempel besucht. Das wird doch fantastisch. Wenn das nicht mehr geht, dann wird es gefährlich. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber dass die Regierung Modi hier einen sehr gefährlichen Kurs einschlägt, ist durchaus besorgniserregend.
Das Thema Spaltung, was Sie angesprochen haben, bringt mich zum Kastenwesen. Spielt das Kastenwesen in Indien heute noch eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle? Oder hat sich die moderne indische Gesellschaft von diesen Zuordnungen zu einzelnen Kasten weitestgehend gelöst?
Ja, spannende Frage. Jeder Inder wird Ihnen sagen, dass das Kastenlesen keine große oder gar keine Rolle mehr spielt. Das ist natürlich nicht wahr. Natürlich ist es in den Köpfen, auch wenn es aus der Verfassung gelöscht wurde. Jobs werden danach vergeben, als wird in der größten Demokratie der Welt, wie Indien sich immer nennt, kastenkonform gewählt, verheiratet ja sowieso. Als Berater deutscher Firmen im Indien-Geschäft erlebe ich das täglich. Also gerade auch im HR, in dem Personalbereich, wenn wir Führungspositionen besetzen, dabei natürlich auch die religiöse Komponente beachten müssen. Also nur ein Beispiel, wenn der CEO nicht mit dem Leiter Vertrieb im selben Auto sitzen möchte, weil dessen Kaste zu niedrig ist, dann staunt die deutsche Muttergesellschaft erstmal. Da ist man als Berater auf beiden Seiten gefragt, um solche Konflikte zu lösen.
Reden wir mal über Politik. Sie hatten ja schon Modi erwähnt. Über Jahrzehnte hinweg wurde Indien maßgeblich von der Familie Gandhi regiert und war von grassierender Korruption und der sogenannten Hindu-Wachstumsrate, nämlich so zwischen 1-2% geprägt. Modi ist 2014 angetreten mit dem Versprechen, vieles im Land zum Besseren zu wenden. Eines seiner erklärten Ziele war die Bekämpfung genau der Korruption. Wie weit ist er denn bisher damit gekommen?
Also weiter als gedacht, aber nicht so weit wie gehofft. Wir arbeiten ja oft mit privaten Unternehmen zusammen, mit Familienbesitz. Da ist es deutlich besser geworden. Aber wo die Regierung, der Staat also involviert ist, da ist Korruption immer noch systemimmanent. Da Modi selbst nicht korrupt ist, soweit wir das beurteilen können, hat er als natürliche Feinde alle anderen Korrupten gegen sich. Also es wird dauern, die Korruption herunterzufahren. Aber er arbeitet dran und das ist schon mal gut. Das kann ja nur besser werden.
Narendra Modi hat bei seinem Amtsantritt unter anderem auch die Strategie Make in India ausgerufen. Ziel ist es dabei, die Abhängigkeit Indiens von anderen Ländern zu reduzieren. Ist sich Indien mit seinem riesigen 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Binnenmarkt selbst genug?
Ich denke, Indien kann sich gar nicht selbst genug sein. Es versucht sich natürlich als Gegenmacht zu China zu positionieren, das ist evident. Und dazu zählt auch Make in India, also der Versuch, Indien selbst auch als Produktionsstandort zu etablieren. Aber in Anbetracht der rückständigen Infrastruktur, der riesigen Probleme mit der Energieversorgung, nicht vorhandener Kühlketten, schlechter Ausbildung der oft nicht mal alphabetisierten Arbeiterschaft, hat Indien einen langen Weg vor sich, um unabhängiger zu werden. Wir werden ja jetzt auch ausländische Unternehmen aufgefordert, sich bei Make in India zu engagieren. Aber die Ergebnisse sind immer noch der Marker. Indien schneidet im Vergleich zu China immer schlechter ab. Es kann sicher auch sein, dass Corona diesen Abstand sogar noch vergrößert. Das kann man jetzt natürlich noch nicht abschließend beurteilen. Ich habe das an anderer Stelle auch öffentlich schon gesagt. Die Demokratie verliert hier deutlich gegenüber der chinesischen Diktatur. Und das gilt für ganz viele Bereiche, auch wenn es politisch nicht korrekt sein mag, das so zu sagen. Aber ich bin seit vielen Jahrzehnten in beiden Ländern unterwegs, beobachte die unterschiedlichen Entwicklungen und auch das, was das alles für uns hier in Europa bedeuten wird. Und das ist daher durchaus mein Fazit.
Herr Dr. Ferrer, vielen Dank für die Erläuterung und Hintergründe zu Indien. Das macht Lust auf mehr. Und ich denke, wir sind uns einig, dass Indien und China ja vor allen Dingen ihr Verhältnis zueinander, die Welt von morgen maßgeblich prägen werden. Mit über 2,8 Millionen Milliarden Einwohnern sind ihre Bevölkerung mit Abstand die größten der Welt. Birgt das Konzept Chinas, die neue Seidenstraße, für diese beiden Mächte demnach ausschließlich Konfliktpotenzial oder bietet es auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Volkswirtschaften? Das werden wir in der nächsten Folge dieses Podcasts in Detail diskutieren und darauf freue ich mich schon. Bis dahin bleiben Sie mir gesund.
Alles Gute auch Ihnen.
Das war der Covid-19-Podcast der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Bis zum nächsten Mal.